im Glashaus mit Charlotte Kroll.
Und heute ist mein Gast Diplompädagoge Andreas Winter aus Iserlohn. Herzlich willkommen. Wir alle fürchten uns vor Krankheit, dass wir unsere Arbeit und Partner verlieren. Wir fürchten uns vor Kritik, vor Fremden, vor Technik, haben Angst vor Unfällen, dem Sterben und dem Tod. Besonders in der dunklen Jahreszeit fürchten und ängstigen wir uns. Herzlich willkommen, Andreas Winter. Gibt es Unterschiede zwischen Furcht und Angst?
Ja, also auch erstmal herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Also ich unterscheide zwischen Angst und Schrecken und sage, Angst ist eine unreflektierte Reaktion in Anbetracht einer Befürchtung und muss weg. Schrecken hat eine biologische Funktion. Das heißt, wenn der Säbelzahntiger vor uns steht oder wir uns einer Erdspalte nähern und die sich auftut, dann ist es durchaus sinnvoll, ein Schrecken zu haben, damit wir als erstes mal alle stehen und liegen lassen und uns neu sortieren. Aber Angst ist was anderes. Angst sorgt dafür, dass wir etwas gar nicht erst tun, ohne zu wissen, ob es jemals erscheinen wird. Also aus Angst vor einem Angriff gehe ich gar nicht erst aus dem Haus. Aus Angst vor dem Absturz eines Flugzeuges steige ich erst gar nicht in den Flieger. Angst lähmt uns, hemmt uns, blockiert uns und gehört nicht in das Leben eines Erwachsenen.
Woher kommen diese Befürchtungen, diese Ängste?
Die sind erlernt. Die sind allesamt erlernt. Das ist also überhaupt kein natürliches Phänomen, sondern ein Sozialphänomen. Ich bin ja als Geisteswissenschaftler immer wieder den Dingen auf der Spur, was lernen wir und was macht das Gelernte mit uns? Und so habe ich mich also sehr viel mit Reizreaktionsverknüpfung beschäftigt, mit Konditionierungen.
Was ist eine Konditionierung?
Eine Konditionierung hat Ivan Pavlov im vorletzten Jahrhundert sehr gründlich erforscht. Er hat dafür dann auch den Nobelpreis bekommen. Ivan Pavlov hat beobachtet, dass wenn er seine Laborhunde, er hat sehr viel mit Hunden gearbeitet, füttern lässt, dass die bereits auf- und abspringen und sich freuen, wie man das eben so kennt von Hunden, wenn bereits der Assistent mit den Futternäpfen im Gang erscheint. Und er wollte wissen, was steckt dahinter, und hat dann mal einen Hund genommen, ihm ein Glasröhrchen, so ein Reagenzröhrchen, in den Unterkiefer eingelassen. Naja, Tierversuch, nicht schön, aber damals war das auch noch relativ gang und gäbe.
Wann war das denn?
Er hat den Nobelpreis 1920 dafür bekommen, aber die Forschung begann eben auch schon viele Jahre davor. Und so konnte man dann also sehen, ob der Hund Speichelfluss bekommt und wenn ja, wie viel. Und dann hat er diesem Hund eben einen Futternapf hingestellt und erwartungsgemäß fing der Hund dann eben an zu sabbern. Dann hat Ivan Pavlov diesem Hund ein Glöckchen vorgebimmelt und sah, was passierte, nämlich nichts. Dieses Glöckchen interessierte den Hund nicht, es bedeutete ihm nichts. Dann kam aber was Besonderes, er hat dieses Glöckchen immer dann, wenn er den Hund gefüttert hat, angebimmelt, kurz zuvor. Und nach nur 3 Wochen hat der Hund bereits mit Speichelfluss auf das Glöckchen reagiert. Und Speichelfluss, das ist ja eine Reaktion, die kann man eben nicht bewusst und absichtlich machen. Ja, wenn Sie zu mir sagen, Winter, mach mal Speichelfluss oder zitter mal, mach mal eine Gänsehaut oder sowas, das kann ich nicht. Der Hund kriegte das aber dann plötzlich, weil er einfach gelernt hat, das Glöckchen bedeutet Nahrung. Das ist also eine Konditionierung.
Und was hat das jetzt mit Befürchtungen und Ängsten zu tun?
Das sind auch Konditionierungen. Das sind genau solche Reizreaktionsverknüpfungen, nur dass wir dann eben keinen Speichelfluss kriegen, sondern eben Herzklopfen oder Zittern oder Angstschweiß, irgendwelche blockierenden Dinge aufgrund etwas, was wir erlernt haben. Und das bereits, und das ist eben das Besondere an meinem Ansatz, nicht erst als Erwachsene oder junge Menschen, sondern es geht schon in der frühesten Kindheit los. Also genau genommen sogar in der pränatalen, in der vorgeburtlichen Zeit.
Herzlich willkommen im Glashaus. Angst und Furcht sind heute das Thema und mein Gast, der Iserlohner Diplompädagoge Andreas Winter. Ein Coach ist ein Trainer, Begleiter, ein Mentor. Ein Pädagoge ist ein Erziehungswissenschaftler. Andreas Winter, sind Sie ein psychologischer Begleiter und Erzieher?
Also ich sage immer, ein Coaching bedeutet, jemandem etwas zu zeigen, von dem man nicht wusste, dass er es bereits konnte. Und ja, ich beziehe mich in der Tat auf Arbeiten, für die unsere eigenen Eltern eigentlich zuständig wären, nämlich einem Menschen das Tor zur selbstbestimmter, zur Entscheidungsfreiheit zu öffnen. Und genau die Eltern sind es, die dieses Tor versehentlich meist aus Unwissenheit zuschlagen. Und diesen Scherbenhaufen, den fege ich dann in meinem Institut wieder zusammen. Das heißt, ich sorge dafür, dass die Menschen Schlussfolgerungen, die letztendlich das Verhalten beeinflussen können, mal untersucht und in Frage gestellt werden, sodass man dann zu einer emotionalen Neubewertung, so nennen wir das in der Fachsprache, kommen und dadurch verändert sich das Verhalten. Kleines Beispiel. Angenommen, ich habe Angst vor einem großen Hund. Immer wieder. Und irgendjemand sagt mir, der will aber doch nur spielen. Dann ist es eine Information, die ich vorher nicht hatte. Und mit dieser Information verändert sich meine Wahrnehmung, mein Gefühl und damit auch mein Verhalten. Dann kann ich mit dem Tier halt spielen oder schmusen oder was auch immer. Das ist natürlich jetzt sehr vereinfacht.
Das reicht mir nicht. Ich habe grundsätzlich Angst vor Hunden, seit ich als Kind mal ordentlich zugerichtet wurde.
Ja, da sind wir schon gleich mitten im Thema. Wenn Sie nicht Angst vor einem Hund haben, sondern vor Hunden, dann reicht es Ihnen natürlich nicht, dass man Ihnen sagt, der da will nur spielen, weil Sie haben ja generell Angst vor Hunden. Dann müsste man also schauen, warum haben Sie eigentlich Angst vor Hunden? Denn alleine von einem Tier gebissen zu werden, reicht nicht. Andere Leute werden auch vom Tier gebissen und haben keine Angst vor Hunden. Genau das ist eben der Bereich, den ich immer untersuche. Wir schauen, warum hast du ausgerechnet dieses Symptom und der andere nicht? Das ist eine nicht ganz so verbreitete, aber dennoch sehr wichtige Forderung der Wissenschaft, die sagt, wenn es nur eine einzige Ausnahme unter Millionen gibt von einem Phänomen, dann sind wir als Wissenschaftler dazu verpflichtet, herauszufinden, welcher Mechanismus steckt hinter dieser Ausnahme? Was macht der, der kein Problem hat, anders als der, der eins hat? Und wie kann man diesen Mechanismus dann isolieren und den anderen verfügbar machen? Ich glaube, der indischstämmige New Yorker Endokrinologe Dr. Deepak Chopra hat das in einem seiner Bücher mal so formuliert. Und ich finde das eben sehr, sehr wichtig, einfach zu sehen, warum ist derjenige, der kein Problem hat, frei? Was macht er anders als der andere? So, und da müsste man dann also schauen, jemand, der Angst vor Hunden hat, muss also irgendetwas erlernt haben, was mit den Hunden möglicherweise zu tun hat, aber nicht grundsätzlich. Und da wird es dann wieder spannend, weil ich sage nämlich, es sind wahrscheinlich niemals die Dinge, vor denen wir Angst haben, die mit der Ursprung der Angst zu tun hat.
Andreas Winter, das klingt ungewöhnlich und muss erklärt werden.
Viele Menschen haben ja Angst vor Spinnen. Jetzt können Spinnen aber keine Gefahr sein. An der Uni hat man uns damals versucht beizubringen, ich habe damals schon in Frage gestellt, Angst entsteht immer vor dem Unbekannten. Das ist doch völliger Blödsinn. Ich meine, wie soll ich denn vor etwas Angst haben, was ich nicht kenne? Dann müsste ich ja bereits morgens, wenn ich wach werde, Angst bekommen, weil ich ja nicht weiß, was der Tag so bringt. Oder wir alle müssten Angst vor Schnirks haben. Haben Sie Angst vor Schnirks? Nein, Sie können keine Angst vor Schnirks haben, weil Sie nicht wissen, was Schnirks ist. Erst wenn ich Ihnen sage, Schnirks ist eine Spinne, ein Krokodil oder sonst irgendwas, dann könnten Sie vielleicht Angst vor Schnirks bekommen, aber auch nur, wenn Sie wissen, was das bedeutet. Und so ist es eben mit der Angst vor Spinnen. Spinnen, das geht überhaupt nicht, weil Spinnen einfach keine Gefahr sind. Um vor etwas Angst zu bekommen, ob das der Aufzug ist, die Hunde, die Spinnen oder sonst irgendetwas, müssen wir zunächst einmal einen Lernprozess durchwandert haben. Und so lernen wir speziell bei den Spinnen, naja, sie sind halt das Böse. Im Gegensatz zum Marienkäfer. Beim Marienkäfer heißt es auch, guck mal, der ist ja süß, der ist niedlich, lass uns ihn über die Hand krabbeln. Und bei einer Spinne heißt es in unserem Kulturkreis, pfui und eklig und böse und so weiter. Wir lernen also, Spinnen wären böse.
Ich glaube eher, dass sie unheimlich sind.
Unheimlich, böse, bedrohlich, ist alles das Gleiche. Wir lernen jedenfalls
Finger weg von Spinnen. Denn wir wissen ja, dass sie zum größten Teil harmlos sind auf dieser Welt.
Sie sind generell harmlos. Die 5 Spinnenarten, die uns tatsächlich mal töten können, sind auch nicht gefährlicher als das Küchenmesser, mit dem wir unser Brötchen aufschneiden.
Schon gar nicht in unserem Kulturkreis hier.
Dennoch haben sehr, sehr viele Menschen, gerade in unserem Kulturkreis interessanterweise, Angst vor Spinnen. Und das liegt schlicht und einfach daran, dass Spinnen keine Flügel haben.
Und warum sollten sie Flügel haben?
Nein, die sollen keine Flügel haben, aber das Besondere ist, die müssen zu Fuß gehen. Aha. Das heißt, wenn die irgendwo in der Ecke sitzt, die Spinne, das Böse sitzt in der Ecke, dann muss es da schon irgendwie längere Zeit gewesen sein. Das Böse kontrolliert uns und wir haben es mal wieder nicht bemerkt. Und diese Erfahrung, die haben wir meistens nach der Geburt gemacht. Man darf nicht vergessen, die Geburt ist stressig für ein Kind. Es ist kein Zuckerschlecken, ein Prozess, der mit Schmerzen zu tun hat und mit Komfortverlust, sagen wir es mal so. Bei uns ist es eben so, Unsere Geburten sind noch viel, viel komplizierter, viel, viel schmerzhafter als bei Naturvölkern. Und wenn wir danach dann eine ärztliche Untersuchung bekommen, wir werden gemessen, gewaschen, gewogen, ein kaltes Stethoskop wird uns auf den Brustkorb gedrückt, irgendwann danach schaut man nochmal nach uns, dann merken wir uns, dass irgendwer oder irgendwas uns kontrollieren kann, wehtun kann, stressen kann, offenbar in unserer Nähe ist und wir haben es nicht bemerkt und wir haben keine Chance dagegen. Das passiert uns noch so 2-3 Mal im Leben und fertig ist die Angst vor Spinnen. Es ist eine Angst vor Kontrollverlust, die sich nur auf die Spinnen projiziert. Mit den Armviechern hat das überhaupt nichts zu tun.
Hat Angst denn nicht grundsätzlich was mit der Angst des Kontrollverlustes zu tun?
Genau. Ich nenne das die Mutter aller Ängste. Es ist immer Angst vor Kontrollverlust, die sich also auf alles Mögliche bezieht. Noch nicht einmal Angst vor Schmerzen haben wir. Das geht überhaupt nicht. Ich kann Ihnen Tausende von Menschen zeigen in meinen Vorträgen, die sogar jemanden damit beauftragt haben, einem weh zu tun. Sie gehören sogar dazu, denn das sind die Menschen, die sich vom Juwelier ein Ohrloch stechen lassen haben. Da bezahlt man jemanden sogar dafür, dass er einem wehtut. Also können wir überhaupt keine Angst vor Schmerzen haben. Das geht überhaupt nicht. Wir haben auch keine Angst vor dem Tod. Das geht ebenfalls nicht. Aus dem einfachen Grunde, weil A, niemand weiß, ob es den Tod überhaupt gibt. Es ist jetzt erstmal nur ein philosophisches Konzept. Physiker sagen durchaus, es gibt keinen Tod, es gibt allerdings auch kein Leben. Wir müssen das alles mal ganz anders fassen, aber das ist natürlich im Moment noch nicht unsere vorherrschende Denkweise. Und zum anderen, weil so gut wie alle Menschen, die ein Nahtoderlebnis hatten, und ich kenne persönlich welche, meine eigenen Eltern hatten beide ein Nahtoderlebnis, berichten, dass der Tod selber, oder zumindest die Schwelle zum Tod, überhaupt nicht schlimm ist. Im Gegenteil, wieder zurück ins Leben zu kommen, war eigentlich viel, viel schlimmer. So, das bedeutet, nicht Schmerzen sind das Schlimmste für die menschliche Psyche oder auch nicht der Verlust des Lebens, sondern der Verlust der Kontrolle über das Leben. Um die Kontrolle zu erhalten, machen wir alles. Wir sterben sogar. Ein Selbstmörder, ein Suizidaler, der auf dem Hochhaus steht, der weiß ja, dass er einen Schritt weiter dann in den Tod springen würde. Dennoch ist er bereit, es zu tun, weil nicht der Tod ist das Schlimmste, sondern dass er sein Leben nicht mehr unter Kontrolle hat, dass er sich bedroht fühlt, abgelehnt fühlt oder was auch immer. Und was wir eben immer machen, ist, wir untersuchen, wann hast du deinen allerersten Kontrollverlust erlitten und warum war der so schlimm für dich und was schlussfolgert sich daraus? Und dadurch haben wir dann den Schlüssel für alle angstbedingten Symptome. Also angstbedingte Symptome sind nicht nur irgendwie Spinnenangst oder Höhenangst, sondern eben auch Übergewicht oder Alkoholismus, Depressionen oder auch Krebserkrankungen, wenn sie nicht gerade durch Vergiftung oder Strahlung zustande gekommen sind. Angstbedingte Symptome sind eigentlich die häufigsten Symptome, mit der wir es überhaupt in der Medizin zu tun haben, und ohne Angst kein Symptom.
Gerade, Herr Winter, haben Sie ja mal etliche Symptome aufgedröselt, die eben bei Ängsten eine besondere Rolle spielen. Furcht und Ängste haben Ursachen. Welchen Ansatz und welche Lösung für Ängste hat denn Andreas Winter?
Nehmen wir zum Beispiel mal ein sehr verbreitetes Symptom, mit dem Menschen uns dann auch oft aufsuchen, was scheinbar überhaupt nichts mit Angst zu tun hat: Übergewicht. Viele Menschen denken, naja, zu viel Essen macht dick. Das stimmt aber überhaupt nicht. Wir essen in unserem Kulturkreis alle rein rechnerisch das 30- bis 50-fache von dem, was wir überhaupt brauchen. Wir müssten alle unfassbar übergewichtig sein, das sind wir aber nicht, weil ein Übergewicht nicht durch die Menge von Essen entsteht, sondern mit einem bestimmten Angstbotenstoff namens Cortisol zu tun hat.
Cortisol ist?
Cortisol, ja, das ist ein Neurotransmitter, das dafür sorgt, dass Wasser eingelagert wird. Und wenn Cortisol zusammen mit Insulin auftaucht, dann wird Wasser mit Kohlenstoff zu Fett umgebaut. Ohne Cortisol kein Fett, ohne Insulin auch kein Fett. Also nur Essen reicht
und
nicht.
Und Neurotransmitter?
Neurotransmitter sind Botenstoffe in unserem Blut, die Gefühle erzeugen. Also wenn ich einen Krimi zum Beispiel sehe und das wird gerade spannend, dann habe ich bestimmte Botenstoffe im Körper und die sorgen dafür, dass mein Herz schneller schlägt oder ich feuchte Finger bekomme. Oder wenn ich meinetwegen einen erotischen Traum habe, dann habe ich Sexualhormone im Blut, die dann für eine entsprechende Erregung sorgen können. Unser ganzer Körper wird gesteuert von Chemikalien. Wenn wir nämlich dann irgendwann mal tot auf dem Friedhof liegen, dann ist der Körper immer noch der gleiche, aber es werden keine Chemikalien mehr von A nach B geschickt, weil unsere Gedanken, die das erzeugen, haben wir nun mal auf dem Friedhof nicht. Das heißt, Denken und Fühlen hängen absolut miteinander zusammen. Und da wird es dann eben interessant für uns, weil Fühlen und Verhalten hängt wiederum miteinander zusammen. Wenn ich also wieder zurück zu unserem Cortisol, dem Neurotransmitter, das Fett aufbauen kann, wenn ich also Angst vor Mangel habe, dann sorgt mein Körper dafür, dass dieser Mangel nicht mehr entsteht. Das heißt, ich halte vorsorglich etwas fest. Bedeutet also, je mehr man mir mein Essen verbietet, desto dicker werde ich. Deswegen funktioniert ja auch eine Diät. Bei einer Diät erlaubt man mir zu essen. Egal was. Es gibt völlig unterschiedliche Diäten, die alle das Gleiche bewirken. Ich esse mit einem guten Gefühl, ohne Angst. Ich schäme mich nicht fürs Essen. Ich ernähre mich. Irgendein Ernährungsberater hat gesagt, dies oder das kannst du essen. Damit habe ich keine Angst mehr, kein Schuld- und Schamgefühl mehr beim Essen, sondern ich ernähre meinen Körper. Und wenn ich einfach nur meinen Körper ernähre, dann kann der gar nicht dick werden. Und wenn ich diese Angst vor Mangel nun bereits erlernt habe im Bauch meiner Mutter, weil die nämlich als Schwangere das Gefühl hat, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich mein Kind versorgen soll, ich habe kein Einkommen, mein Mann bleibt mir gar nicht treu oder was auch immer sie für Ängste haben kann. Oder es ist Krieg, wir haben magere Zeiten. Dann wird das Baby im Bauch immer dicker aufgrund des Botenstoffes Cortisol, der schlicht und einfach sagt, wenn ich was nicht sicher bekommen kann, dann halte ich es einfach mal vorsichtshalber fest. Und wenn ich dann im Laufe meines Lebens immer wieder die Erfahrung mache, ja, wertvolle, wichtige Dinge sind rar und begrenzt, dann werde ich eben zu einem sogenannten Festhalter. Und wenn ich nun mit meinen Möglichkeiten schaue, warum hast du eigentlich zugenommen, obwohl du auch nicht mehr isst als jemand anders, dann kann ich die Ursache auch auflösen und einem Menschen diesen Zusammenhang erklären. Denn das Schöne ist, unsere Ängste entstehen ja nicht im Verstand, sondern im Unterbewusstsein. Das sind Gefühle, über die ich mir überhaupt nicht im Klaren bin. So ähnlich wie, ja, Sie alle am Radio jetzt haben Gefühle, die Sie gar nicht spüren. Zum Beispiel die Gefühle Ihrer Füße in den Schuhen. Erst jetzt, wo ich Sie darauf fokussiert habe, spüren Sie Ihre Füße. Aber jetzt, in dem Augenblick, wo Sie auf Ihre Füße achten, achten Sie nicht auf das Gefühl Ihres Gesäßes auf dem Stuhl. Erst jetzt. Das heißt, wir haben Gefühle, die steuern uns, die sorgen dafür, dass wir uns bewegen oder sonst was tun, aber die sind noch längst nicht immer bewusst. Man kann sie aber bewusst machen und sobald ein Gefühl ganz bewusst ist, steuert es uns nicht mehr automatisch. Das ist unsere Chance.
Andreas Winter, ja, wann ist denn dann Angst ein Gefühl und wann wirkt sich's zur Krankheit aus?
Angst ist immer ein Gefühl, das, wenn es nicht verschwindet, uns krank machen kann. Denn Angst hat immer mit, und da sind wir wieder bei unseren Neurotransmittern, mit Stresshormonen zu tun. Stresshormone sind keine Dummheit, sondern haben die Aufgabe, uns zu blockieren. Wenn ich auf die heiße Herdplatte fasse, kommen die Stresshormone und sagen, stopp, Andreas, nicht weiter auf die Herdplatte fassen, die tut dir nämlich nicht gut. Oder wenn ich irgendeinem großen Hund gegenüberstehe und denke, er würde mich bedrohen, dann kommen die Stresshormone und sorgen dafür, dass ich nicht weiter auf den zugehe. Angst steht immer vor Befürchtung. Übrigens, kleiner Exkurs, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Wir haben niemals in einer bestimmten gefährlichen Situation Angst, sondern immer nur davor. Meinetwegen, ich bin im Garten und es kommt eine Wespe. Dann habe ich Angst nicht vor der Wespe, sondern vor ihrem Stich. Dieser Stich ist deswegen für mich so schlimm, weil ich wahrscheinlich irgendwann in der frühen Kindheit, meistens bei der nachgeburtlichen Untersuchung, wo mir einfach das Blut entnommen wird mit einem Pieks, auf den man mich nicht vorwarnen kann, erlebt habe. Dann habe ich also Angst, dass die Wespe mich erneut ohne Vorwarnung stechen kann. Und wenn sie mich dann aber gestochen haben sollte, dann habe ich keine Angst mehr. Ich bin vielleicht wütend, weil sie mich gestochen hat und ich habe auch Schmerzen, aber ich habe keine Angst mehr. Angst steht immer vor einer befürchteten Gefahr. Ob die Gefahr nun real ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Sondern jetzt zurück zu Ihrer Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Angstgefühl und einer Krankheit? Wenn also diese Botenstoffe, diese Stresshormone, die mich ja blockieren sollen, die dafür sorgen sollen, dass ich etwas nicht tue, dass ich nicht in eine Situation hineingehe, nicht abgebaut werden, verschwinden sie also nicht aus dem Körper und können dafür sorgen, dass meine Körperzellen, die mit dieser Funktion zu tun hat, eben vom Stoffwechsel dauerhaft abgeschnitten werden und dann entsteht eine sogenannte hypoxische Krise, eine Sauerstoffschuld, also das heißt, meine eigenen Körperzellen, die mit Stresshormonen blockiert werden, beginnen abzusterben. Die erzeugen dann Giftstoffe und so entstehen dann solche Dinge wie Krebs oder Osteoporose oder Karies und so weiter. Das sind also, wenn Sie wollen, keine Krankheiten, sondern die Folgen von chronischem Stress.
Andreas Winter, Sie arbeiten mit Trance sowie therapeutischer Hypnose und bilden auch aus, wann welche Technik?
Also grundsätzlich ist es so, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, der Verstand steuert nicht unseren Körper. Wenn ich dem Verstand sage, nimm doch mal einfach ab, dann passiert überhaupt nichts. Es sind also unsere Gefühle, die unseren Körper steuern. Das bedeutet, das sind Dinge, die in unserem Gehirn an Stellen verortet sind, an die wir so ohne weiteres nicht drankommen. Und diese Trance-Techniken, die sind erforderlich, um eben daran zu kommen. Frei assoziatives Denken kann man das nennen oder bildhaftes Erleben. Und das Wort Hypnose, was in diesem Zusammenhang immer erwähnt wird, und rein wissenschaftlich gesehen ist es eigentlich eine Hypnose, ist mir gar nicht so lieb, weil unter Hypnose verstehen viele Menschen immer Manipulationen, Suggestionen, die Bühnenhypnose. Die sagt, du schläfst jetzt, du bist in meiner Macht und du bellst jetzt wie ein Hund. Die arbeitet mit Suggestionen. Das liegt mir aber fern, weil ich sage, wir sind schon voller Suggestionen, da packe ich nicht noch mehr drauf. Außerdem kann ich doch einem Menschen nicht befehlen, frei zu werden. Das wäre widersinnig. Kann einem Menschen nicht einreden, er wäre frei. Sodass ich also sage, ich schaue mir mal deine unterbewussten Gedanken an. Die kann man tatsächlich in Erfahrung bringen. Man kann einen Menschen einfach mal fragen und in einer Trance bekommt man Antworten.
Gibt es Grundsätze, die bei jeder Angstbehandlung dieselben sind?
Ja, grundsätzlich gehen wir davon aus, ein jeder Mensch will leidfrei sein. Es gibt ja einige Therapeuten, auch in der alternativen Therapeutenszene, die sagen immer so ein bisschen pikiert, ach, der wollte doch ganz bestimmt gar keine Heilung. Damit rechtfertigt man seinen eigenen therapeutischen Misserfolg. Ich halte das für physikalisch völlig ausgeschlossen, dass ein Mensch gerne leidet. Das wäre so ähnlich wie Wasser, das gerne den Berg hochfließt. Wasser fließt nur den Berg hoch, wenn eine Staumauer es dran hindert, bergab zu fließen. Strom fließt immer durch die Leiterbahn mit dem geringsten Widerstand. Das ist ein physikalisches Gesetz, da muss man noch nicht mal dran glauben. Ein jeder Mensch will keine Stresshormone haben, sondern leidfrei sich verwirklichen. Den Algorithmus der menschlichen Psyche habe ich das mal genannt. Klingt jetzt wieder so fürchterlich fachlich, heißt aber nichts anderes als, wir sehnen uns eigentlich alle danach, kerngesund und glücklich zu sein und uns selber zu verwirklichen, so wie wir das für richtig halten. Und damit ist auch klar, dass wir so schlimme Sachen wie Schulden oder immer wieder tragische Partnerschaften, die zum Scheitern verurteilt sind oder all solche Dinge, in denen wir landen, nur in Kauf nehmen, weil wir den leichteren Weg nicht kennen. Und meine Aufgabe besteht eben darin, einem Menschen nun mit der Reife eines Erwachsenen zu zeigen, welchen leichteren Weg er gehen könnte. Und das ist also eine grundsätzliche Annahme, die wir haben. Ein jeder Mensch will gesund und friedlich sein, hat die Möglichkeit dazu, nur aufgrund von irgendwelchen Traumatisierungen, von Konditionierung, wir haben vorhin vom Pavlovschen Hund gesprochen, ändern wir unsere Richtung und gehen einen beschwerlichen Weg, aber nur um Schlimmeres zu vermeiden.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloch Iserlohn.
Andreas Winter, hat ein Psychocoach Angst, Ängste?
Nein, darf nicht. Also ein Rettungsschwimmer sollte nicht selber absaufen. Dann wäre er kein guter Rettungsschwimmer. Das ist genau das, was ich in meinen Ausbildungen meinen Studenten immer sage. Als erstes musst du mal deine eigenen Themen aufräumen. Es ist nicht schlimm, wenn man noch ein Übergewicht hat oder wenn man mal Schulden hat. Hauptsache, es ist für dich in Ordnung. Angstfreiheit ist meiner Ansicht nach ein ganz wichtiges, erstrebenswertes Ziel. Und ja, ich hatte natürlich alle Ängste. Ich hatte alle Ängste, die ein Mensch haben kann.
Wie sind Sie die losgeworden?
Indem ich die Schnauze voll davon hatte. Mit 15 Jahren habe ich einfach, nur so als pubertierender Junge, gedacht, verdammt nochmal, ich heul den ganzen Tag, ich huste den ganzen Tag aufgrund von einer chronischen Bronchitis, ebenfalls durch Stresshormone bedingt. Und ich bin wahnsinnig schlechter Schüler, ich werde oft verprügelt und all so ein Zeugs. Ich hatte einfach die Nase voll von meinen Ängsten. Ängste schränken mein Leben ein. Ich wollte sie loswerden. Und dann habe ich erstmal eine Konfrontationstherapie mir selber gebastelt. Ich habe mich also in eine sehr beängstigende Situation gebracht. Und zwar war ich mit meinen Eltern auf einem Campingplatz. Ich hatte so einen eigenen kleinen Wohnwagen, in dem ich übernachten konnte. Und da bin ich dann um 1:30 nachts raus aus meinem Wohnwagen. Das war eine stürmische Vollmondnacht. Bin zu einem ungefähr 2 Kilometer entfernten abgebrannten Bauernhaus zu Fuß gegangen, von dem ich wusste, da hausen Obdachlose. Ich wollte dahin, ich wollte meine Angst überwinden. Da rein in das Haus, es war kein Mensch da. Aber dann hörte ich stampfende Schritte und Gemotze. Und da kam ein Mann, angetrunken, mit einem Hund. Der Hund kam dann als erstes in das Zimmer, sah mich, mir blieb fast das Herz stehen. Aber der Hund ging dann weiter. Und der Mann stampfte hinter dem Hund her und motzte und schimpfte. Es schlug das Herz dann bis zum Hals und ich zwang mich dazu, langsam aus dem Haus zu gehen, weil ich wollte meine Angst ja überwinden. Dann ging ich aus dem Haus, wieder auf dem Rückweg und dachte ich, ja toll, Andreas, es war es jetzt aber noch nicht, bringt nichts. Und dann habe ich mir mit meiner gesamten eisernen Vorstellungskraft vorgestellt, wenn ich gleich meine Wohnwagentür aufmache, dann springt mich da ein verfaulter Zombie oder sowas an. Mein Verstand wusste natürlich Blödsinn, aber den habe ich ausgeschaltet. Ich habe mir das so intensiv vorgestellt, dass ich dann, als ich die Klinke in der Hand hatte, dachte, und was ist denn doch? So, ich mache die Tür auf und natürlich kam da nichts. Und das war das letzte Mal, dass ich Angst hatte.
Sozusagen eine Selbsttherapie.
Das war eine Selbsttherapie. Aber eben nur, weil ich mich von meinen Ängsten nicht einschränken lassen wollte und weil ich ja weiß, wer Angst hat, handelt praktisch verantwortungslos, kriegt aber trotzdem um die Ohren, was er da versaut
hat. Aber ich finde, das ist für einen 15-Jährigen schon außergewöhnlich.
Ja, ich hatte vielleicht ein bisschen Glück. Ich hatte Eltern, die haben mir ganz früh schon gezeigt, wie man sich selber Frühstück macht. Die haben mir gezeigt, wie man zur Schule kommt. Die haben aber auch nicht gesagt, räum dein Zimmer auf. Das war meine Sache, wie mein Zimmer aussieht. Die haben auch nicht gemeckert, wenn ich schlechte Noten in der Schule hatte. Und ich hatte so schlechte Noten, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Für uns lebst du dein Leben nicht. Uns interessiert, bist du gesund? Bist du glücklich? Brauchst du uns irgendwo für? Und wenn du uns nicht brauchst, dann sind wir auch nicht da. Das bedeutet, ich durfte tun und lassen, was ich wollte, musste es aber selber ausbaden, weil beschützt hat mich auch keiner. Und dadurch wusste ich, ich muss meine Probleme selber lösen, sonst löst sie nämlich keiner. Und das hat mich also auch bestärkt, nie an mir zu zweifeln. Und das ist sehr, sehr selten in unserer Gesellschaft. Wir lernen nämlich von unseren eigenen Eltern, dass die unsere Gefahr sind. Unsere eigenen Eltern bedrohen uns. Die sagen, ab ins Bett, mach deine Hausaufgaben nochmal neu, räum dein Zimmer auf, iss den Teller leer. Unsere eigenen Eltern werden im Auftrag des Angstsystems unsere Bedrohung, sodass wir überhaupt kein Zuhause haben und uns dann in irgendwas flüchten, wo wir uns für einen Moment mal nicht bedroht fühlen. In eine Spielhalle, in einen Alkoholrausch oder was auch immer.
Muss ich Angst oder Furcht loswerden oder kann das auch ein Schutz sein?
Angst ist kein Schutz. Angst ist definitiv ein ganz, ganz schlechter Ratgeber aus dem einfachen Grunde, weil Angst ja keine rationale Entscheidung ist, die wir dann auch verantworten, sondern es ist eine unterbewusste Reaktion, die wir leider aber auch verantworten. Insofern, Angst muss weg aus unserem Leben. Die gehört nicht in unser Leben. Es ist völlig in Ordnung, einen Schrecken zu haben. Das können wir wahrscheinlich auch nicht ändern. Wenn es knallt, dann zucken wir halt zusammen. Aber Angstmuster blockieren uns, behindern uns, machen uns krank, machen uns krankheitsanfällig. Ohne Angst kriegen Sie noch nicht mal eine Virusinfektion. Das geht überhaupt nicht. Sie müssen erstmal mit Stresshormonen Ihren Körper schwächen, damit Sie anfällig werden. Der Münchner Chemiker Max von Pettenkofer hat es Ende vorletzten Jahrhunderts bewiesen. Er hat im Hörsaal der Universität ein ganzes Glas Cholera-Bakterien getrunken und nichts passierte. Aus dem einfachen Grunde, weil Cholera, häufigste Todesursache weltweit, einen Menschen nicht automatisch krank macht. Sie müssen ihren Körper erstmal schwächen. Die Pest hat 30 Millionen Menschen im Mittelalter ausgerottet in Europa, aber nicht jeden. Denn die Menschen, die den Kranken geholfen haben, die Geistlichen oder die Ärzte, haben oftmals die Krankheit gar nicht gekriegt und überlebt. Wie geht das? Die, die am meisten mit den Pestbakterien zu tun haben, werden nicht krank? Kein Wunder. Die Geistigen hatten das Gefühl, sie sind mit dem Gottvater im Reinen und die Ärzte hatten das Gefühl, ich bin Naturwissenschaftler, ich habe das Gegenmittel, ohne Angst, ohne Stress, keine Krankheit. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die eine sogenannte Angstindustrie erduldet. Zur Angstindustrie gehören alle Industriezweige, die ihr Geld damit machen, uns das Gegenmittel zur Angst zu verkaufen. Das ist die Versicherungsindustrie, das ist die Medizinindustrie, die Rüstungsindustrie und die Diätindustrie. Und ein paar andere würden mir bestimmt auch noch einfallen. Und das ist nicht in Ordnung, weil Angst kriegt man relativ leicht weg. Das kann Ihnen jeder Grundschüler beweisen. Es ist jetzt wirklich keine große Kunst, angstfrei zu sein. Eine Angst kann man ganz leicht auflösen mit nur drei Fragen, die man sich natürlich gründlich beantworten muss. Die erste Frage lautet, wovor ganz genau hast du eigentlich Angst? Die zweite, und was ist denn überhaupt das Schlimmste, was dir passieren kann? Das Allerschlimmste? Und das dritte ist, und wofür lohnt es sich, das in Kauf zu nehmen?
Bleibt mir jetzt so ziemlich am Schluss die Frage, wann sitzt Andreas Winter als Diplompädagoge und Psychocoach Im Glashaus?
Wann ich im Glashaus sitze. Immer und gerne jederzeit wieder.
Herzlichen Dank für das Gespräch heute Abend im Studio des Fördervereins Lokalfunk hier in Iserlohn. Und alles, alles Gute.
Vielen Dank.
Infos zur Sendung, liebe Hörer und Hörerinnen, und das Föhlog-Programm finden Sie im Web unter radio-iserlohn.de und Charlotte Kroll wünscht eine gute Zeit und einen schönen Abend.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föhlog Iserlohn.